Tja, haben Sie eigentlich schon mal darüber nachgedacht, warum Hunde uns zu besseren Menschen machen? Zumindest sagt genau das Kurt Gottraschall. Einer der renommiertesten Verhaltensforscher und Hundeexperten sagt uns heute warum und erzählt auch die tatsächlich sehr überraschende Geschichte, wie der Wolf überhaupt zum Hund geworden ist. Das alles jetzt auf dem roten Sofa.
Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend, schönen Dienstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Heinz Rühmann, Loriot. Viele haben schon sinngemäß gesagt, ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos. Unser Gast heute Abend legt da noch einen drauf. Er ist Verhaltensforscher und Experte für Hund und Wolf. Er sagt, Menschen ohne Hunde sind nicht ganz vollständig. Kurt Gottraschall, ganz herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
Also über die Vollständigkeit des Menschen ohne Hund, also um die Unvollständigkeit, da werden wir gleich noch entsprechend drüber sprechen. Aber vorerst eine ganz andere Frage, die viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern sicherlich interessiert, die auch einen Hund haben oder auch eine Katze logischerweise. Sie sind aus Österreich angereist. Mhm. Sie haben einen Hund, die Lilly. Ja. Lilly ist ungefähr, ist eine Eurasia, ist so groß ungefähr, ne?
Mittelgroßer Hund.
Mittelgroßer Hund. Warum sind Sie ohne Lilly gekommen?
Naja, das war ein rascher Ausflug per Flugzeug. Aber gewöhnlich, wenn wir per Familie reisen sozusagen, dann haben wir unser kleines Reisemobil. Und da ist Lilly immer dabei. Hunde machen das ganz, ganz leidenschaftlich gern, mit ihren Leuten zu reisen. Daher haben mit dem Boom, mit diesem Camper-Boom, den wir jetzt erleben, gibt es auch immer mehr Hunde dabei. Ne?
Also Hunde, die sozusagen im Camper auch ihr Plätzchen haben und da immer mitgebucht sind. Aber wenn ich jetzt sage, Menschenskinders, ich möchte vielleicht mal nach, ganz einmal das Beispiel, nach Mallorca reisen, möchte 3 Wochen, 2 Wochen verbringen und ich möchte nicht so gern meinen Hund in eine Hundepension geben oder zu Nachbarn. Der ist aber zu groß, um auf den Sitz zu kommen. Mhm. Der muss in den Frachtraum. Mhm. Wie verkraften sowas Hunde?
Das ist individuell ganz verschieden. Am besten der Hund ist bereits darauf trainiert, indem er etwa gewöhnt ist, dieses Transportbehältnis, also seine Transportbox, auch als Rückzugsort zu benutzen. Das wäre eine Möglichkeit. Also das geht. De facto wird man einen Hund wahrscheinlich nicht auf die Flugreise mitnehmen, wenn man nur 14 Tage bleibt. Für den Fall ist es gut, wenn man bereits den Welpen daran gewöhnt, dass er zu einer befreundeten Familie geht, zu Freunden, zu Verwandten, dass er gewöhnt ist, ab und zu bin ich dort und das ist auch in Ordnung. Ne?
Also das Reisen stresst den Hund schon, wenn er da aus der gewohnten Umgebung raus ist, dann lieber zu Freunden.
Wie gesagt, das kommt sehr auf den Hund drauf an, das ist sehr individuell. Mhm. Und was wir vor kurzem erst gefunden haben, je älter Hunde und Wölfe, umso cooler sind sie. Das heißt, ein alter Hund ist weniger leicht gestresst als ein junger.
Jetzt weiß ich, warum ich so ruhig bin. Sehr schön, vielen Dank. Sehr, sehr schön, dass Sie unser Gast sind heute Abend. Wir werden ganz viele tolle Geschichten, interessante Geschichten von Ihnen hören. Auch wie der Wolf überhaupt zum Hund geworden ist. Da machen wir uns eine völlig falsche Vorstellung von. Sagen Sie, warum nennen Sie den Hund eigentlich Kumpantier? Also beste Freund des Menschen kennt man alles, aber Sie sagen direkt Kumpantier.
Ja, um ihn auch ernst zu nehmen. Mit Hund unternimmt man was. Mhm. Im Vergleich zur Katze, die ja eher ein privates Tier zu Hause ist, geht man mit dem Hund raus. Man treibt Sport, man besucht Freunde, man unternimmt gemeinsam etwas, man rettet andere Leute, man geht jagen. Der Begriff Kumpan.
Ich habe in Ihrem Buch auch gelesen, dass der Mensch für den Hund wichtiger ist als andere Hunde. Wie muss ich das verstehen?
Hunde sind eine über 40.000 Jahre an Menschen angepasste Wölfe. Das heißt, Menschen und Wölfe sind überaus soziale Tiere sozusagen, haben von Haus aus gut zusammengepasst und durch diese lange Anpassung dieser Wölfe, aus denen dann schließlich Hunde geworden sind, sind diese diese Vierbeiner irgendwo ein Mittelding zwischen Wolf und Mensch sozial gesehen. Wir haben ein nahezu identisches soziales Gehirn. Wir teilen soziale Mechanismen. Wir haben die identischen Grundemotionen. Wir sind einander viel ähnlicher, als das sogar viele Hundefreunde und Hundehalterinnen glauben. Das heißt, wir sind einander wahnsinnig sozial ähnlich, ähnlicher als mit jedem anderen Tier.
Gibt es da ein Beispiel für, dass Mensch und Hund tatsächlich auch ähnlich ticken?
Naja, wir freuen uns über ähnliche Dinge, vor allem über Soziales. Wir freuen uns, wenn wir in guter Beziehung leben. Und für beide, wir dürfen nicht vergessen, dass auch die Stressmechanismen ganz ähnlich funktionieren, auch die Antistressmechanismen. Es gibt kaum etwas Entspannenderes, als am Abend irgendwo auf der Couch zu sitzen, der Hund daneben. Oder dort daneben und man krault, man hat Hautkontakt, man hat Berührung.
Wärme.
Mhm. Menschen und Hunde sind Säugetiere und wir haben sozusagen dieselben sozialen Mechanismen drauf.
Also. Sie haben eben 40.000 Jahre erwähnt. Diese 40.000 Jahre gingen mir ein wenig zu schnell, deswegen werden wir da noch mal reingehen. Wir betrachten den eurasischen Raum. Da lebt der Wolf, also man kann im Grunde sagen Europa in der nördlichen Hemisphäre. Vor etwa 40.000, 45.000 Jahren kommen dann Menschen aus Afrika, kommen rüber in den eurasischen Raum und begegnen dem Wolf. Was passiert zwischen den beiden? Wie findet da eine Annäherung statt? Oder gibt es da auch erstmal möglicherweise Beute und Fressfeinde, Konkurrenz?
Eher weniger. Wölfe waren eine von vielen Arten von Beutegreifern, die damals auf diesen Kältesteppen gelebt haben, wo es ja unglaublich viel Wild gab. Nicht? Also da gab es ja kaum Konkurrenz. Das heißt, man war einander, Menschen und Wölfe sind einander ähnlich, was Beutespektrum, was die Aktweise betrifft, aber auch was soziale Organisation betrifft. Und eins dürfen wir nicht vergessen, diese Menschen kamen ja nicht ohne Vorstellungen über die Welt und über das Jenseits nach Europa. Das waren mit ziemlicher Sicherheit animistische, schamanistische Gesellschaften, die gemeinsam haben, dass sie sozusagen an die Verwandtschaft mit anderen Tieren denken. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass Wolf relativ rasch Löwen als Haupttotemtier bei diesen Leuten abgelöst hat. Und irgendwie ist eine Kultur des Lebens mit zahmen Wölfen entstanden, und zwar diese Kultur hat sich relativ schnell ausgebreitet, vom Atlantik wirklich bis nach Ostsibirien.
Also. Ja. Der Wolf ist, der Mensch ist auf den Wolf zugegangen. Kann man das sich so vorstellen?
Das wissen wir nicht. Da gibt es mehrere Ideen. Eine davon ist, die Wölfe hätten Menschen wahnsinnig interessant gefunden, weil Menschen interessante Hinterlassenschaften produzieren. Da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Da haben wir unsere Zweifel und mit uns auch andere Leute, die sich mit Wölfen auskennen, weil sozusagen Wölfe, die sich daran gewöhnen, nahe am Menschen zu leben, wären keine verlässlichen und vertrauensvollen Kooperationspartner. Dazu muss man wirklich Hand aufziehen. Das heißt, dazu müssen diese frühen Jäger und Sammler gelegentlich mal Welpen mitgenommen haben aus einer Wurfhöhle, 10 Tage alt. Und die sind dann miternährt worden, einige Wochen an der Brust einer Frau, die gerade ein Kind ebenfalls gesäugt hat, also gestillt hat. Sekunde, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ne?
Entschuldigung, da muss ich doch tatsächlich noch mal genauer reingehen. Also da haben Jäger, Sammler, Menschen, die waren unterwegs, haben Wolfswelpen gesehen. Und weil sie auch Interesse an dem Wolf hatten, haben sie die mitgenommen, die Welpen. Und natürlich muss so ein kleines Wolfsjunge muss natürlich auch ernährt werden. Wurde dann von einer sogenannten, man kann ja sagen, fast eine Amme, wie eine Amme funktioniert das, miternährt. Und so ist der Wolf in den menschlichen Familien geblieben und wurde zum Hund?
Also kurzzeitig miternährt. Mhm. Auf jeden Fall muss man an Wolfswelpen relativ früh rankommen, damit sie wirklich gut mit Menschen sozialisieren. Dann aber können sie sehr gute Partner sein, wenn man sie nicht rumkommandiert oder sozusagen von oben herab behandelt, sondern als Partner auf Augenhöhe. Und diese frühen Jäger und Sammler, die ja nicht sesshaft waren, sondern immer wieder umhergezogen sind, sind heute das Paradebeispiel von relativ egalitären Gesellschaften. Die waren nicht gewöhnt, einander rumzukommandieren. Das war vermutlich die ideale Konfiguration.
Sehr flache Hierarchien.
Ja. Also Wölfe und Menschen haben damals exzellent zusammengepasst. Nicht? Und noch was, kleine Nebenbemerkung, hätten die Wölfe damals die Kinder dieser Leute gegessen, dann hätten wir heute mit Sicherheit keine Hunde. Also es hat irgendwie gepasst. Nicht alle Linien dieser zahmen Wölfe wurden dann zu Hunden. Wie wurde der Wolf überhaupt, wie ging es dann überhaupt in Richtung Hund weiter? Ich denke, da ist man sich in der Wissenschaft heute relativ einig. Der erste Prozess war ein so nebenbei Selektion auf Zahmheit. Das heißt, jene Wölfinnen, die sich in Gesellschaft von Menschen leichter taten als andere, die haben eben dort auch ihre Jungen zur Welt gebracht und damit, mit denen haben wieder die Kinder gespielt. Also das ging so rein, es werden viele Wölfe weggelaufen sein. Man kennt ja ähnliche Geschichten von australischen Aborigines in ihrem Verhältnis zu Dingos. Es werden vielleicht einige Wölfe auch erschlagen worden sein. Wir wissen es nicht, wir waren nicht dabei. Das war keine sehr sentimentale Zeit damals. Auf jeden Fall hat es geklappt.
Aber über 40.000 Jahre hat sich das peu à peu so entwickelt
und diese Nähe. Ne? Man darf nicht vergessen, diese wolfsähnlichen Hunde oder hundeähnlichen Wölfe waren dann 30.000 Jahre lang die Begleiter dieser Menschen, denn die Sesshaftwerdung begann ja erst vor 10.000 Jahren, in unseren Breiten sogar etwas später. Und erst mit dem Sesshaftwerden kam es dann zu einer Hierarchisierung der Gesellschaft, zu diesen typischen patriarchalen Strukturen, die wir heute kennen und damit auch zu einer Veränderung der Ansprüche an diese Hunde. Und daher haben wir heute Hunde, die uns gefallen wollen etc. Also in den letzten 10.000 Jahren ist dann sehr, sehr viel passiert, sozusagen den Hund weiter vom Wolf wegzubewegen und zu dem zu machen, was er heute ist, nämlich ein unglaublich vielfältiger Gefährte.
Wir wollen gleich über den Hund weitersprechen, wir wollen aber auch gleich über Wölfe weitersprechen, die ja auch zum Problem geworden sind. Möglicherweise nicht unbedingt nur der Wolf, aber ne, für manche Leute logischerweise kann man natürlich auch nachvollziehen. Sie betreiben ihre Forschung unter anderem im Wolf Science Center in Österreich. Und dieses Wolf Science Center ist auch angegliedert an Ihre ehemalige Arbeitsstelle Konrad-Lorenz-Forschungsstelle der Universität Wien, deren Leiter Sie auch lange Jahre waren als Nachfolger von Konrad Lorenz. Und die Leiterin dort, das ist momentan die Sonja Kleindorfer. Die war schon hier, genau auf dem Platz, und hat mir ganz viel über ihre Arbeit mit Graugänsen erzählt. Und hier ist sie nochmal.
Hallo lieber Kurt, liebe Grüße aus dem Almtal von der Forschungsstelle von mir und von den Graugänsen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, es war schön, dich letzte Woche zu sehen, als Jane Goodall den Baum der Hoffnung für unsere Forschungsstelle gepflanzt hat. Und ja, es geht weiter. Für mich ist es eine einzige Freude, in den Fußstapfen von Konrad Lorenz und Kurt Kortrischal zu stehen und weiterzugehen. Also alles Liebe, liebe Grüße, ciao.
Viel Leidenschaft für die Tiere.
Ja, muss nur ein bisschen korrigieren. Also das Wolfsforschungszentrum ist jetzt Teil der Veterinärmedizinischen Uni. Und ich habe mich dort vor einigen Jahren auch zurückgezogen. Aber ich war natürlich 10 Jahre voll dabei. Insgesamt vielleicht über 30 Wölfe und über 30 Hunde Hand aufgezogen. Also ich weiß schon ungefähr, wie die Viecher ticken. Ja. Allerdings ging es damals ja nicht, also ging es am Wolfsforschungszentrum ja nicht um den Wolf im Freiland, sondern wir haben versucht, einfach experimentell zu klären, wie unterscheiden sich Hunde von Wölfen.
Auch in der Welpenaufzucht, wenn
ja.
man... Können wir gleich drüber sprechen?
Das war Grundlagenforschung.
Natürlich. Wir gehen nämlich gleich in die Natur, in die gefühlte Natur, weil wir uns nämlich gleich eben mit Wölfen auch bei uns im Norden beschäftigen. Christoph Hemker zeigt Ihnen vorher einmal, wie so ein Wolfscenter aussehen kann.
So, Cosmo, Luna.
Sie werden freudig erwartet. Frank und Christina Fass, die Chefs vom Wolfscenter Dörfverden.
So, heute gibt es Muskelfleisch vom Rind. So, siehst du wohl. Ein bisschen Pansen ist auch dabei.
2 Kilo, serviert per Holzgrillzange, sind's für Cosmo und seine Schwester Luna. Arktische weiße Wölfe, geboren jedoch in Niedersachsen.
sage immer, Wölfe sind wie Hunde im Verhaltensrepertoire, vom Schüchternen bis hin zum Neugierigen. Und bei den beiden ist es so, dass Cosmo eher so seine Ruhe haben will, so ein ruhiger Zeitgenosse ist, aber seine Schwester Luna ist quirlig, will immer irgendwie was von ihm. Ja, so, hallo, hallo, hier bin ich, was machen wir? Und er ist dann schnell mal genervt. Oh. Ja.
Füttern dürfen im Wolfcenter sogar auch mal Besucher. Meet and Greet heißt es dann.
Die Gäste können genauso mit füttern und solange die Tiere am Zaun bleiben, dann auch streicheln. Das ist ein super Erlebnis. Die Gäste lieben das.
In der Wintersaison öffnen sie nur an den Wochenenden. Führungen durch den Park gibt es trotzdem.
Ja, die Wölfe hier bei uns in Deutschland in der freien Wildbahn haben wir jetzt seit 24 Jahren wieder bei uns. Früher galt der Wolf hier bei uns in Deutschland als ausgerottet.
Der europäische Grauwolf hat sich seither von Sachsen aus viele Territorien zurückerobert. 50 Rudel sind es allein in Niedersachsen. Frank Fass stattet Finja und Milan einen Besuch ab. Wieder hat er ein paar leckere Fleischhappen dabei. Frank meint, für ihn bestehe keine Gefahr.
Wölfe halten deutlichen Abstand, auch wenn sie natürlich wegen des Futters nahe dran sind. Sind aber nicht daran interessiert, uns ganz, ganz, ganz nahe zu kommen. Das wollen sie nicht.
Die Besucher sind bei den zwei Oldies im Park angekommen, Sirius und Remo. 14 Jahre alt, für Wölfe ein stattliches Alter.
Wölfe schlingen ihre Nahrung immer ziemlich schnell herunter. Was drin ist, ist drin. Was ich habe, das habe ich. Das kann mir keiner mehr wegnehmen.
Die Idee, einen solchen Tierpark zu gründen, hatten sie 2005. Nach einem Kanada-Urlaub, bei dem sie freilebende Wölfe gesehen hatten, belegten Christina und Frank ein Coaching-Seminar.
Und die Frage war, was würdet ihr tun, wenn ihr nicht scheitern könntet? Der erste Arm, der hochgeht, Frank Fass, ich würde das erste deutsche Wolfcenter eröffnen. So ist die Idee, sage ich mal, geboren. Ich war erst mal auch überrascht.
Frank ahnt damals, dass mit der Ausbreitung wildlebender Wölfe ein großes Thema auf die Gesellschaft zukommt. So ein Wolfcenter könnte helfen, auch zu informieren.
Wir Menschen müssen es dem Wolf irgendwie begreiflich machen, dass er von unseren Beutetieren doch bitte seine Pfoten und Zähne lässt.
Schutz von Schafen, zum Beispiel durch mobile Elektrozäune.
Tatsächlich zeigt die Praxis, dass die mit Abstand allermeisten Wölfe, obwohl es ja kraftvolle Tiere sind, sich eben nicht trauen, über Zäune hinwegzuspringen, die 90 cm, einen Meter hoch sind, wo man noch sagen müsste, warum macht der Wolf das nicht? Ja, weil er ein so vorsichtiges Tier ist. Was aber alle Wölfe wie die Weltmeister können, ist sich unter einem Zaun hindurchgraben.
Zum Schluss der Tour trauen sich die Besucher.
Ja, da waren schon interessante Informationen dabei. Sie kennen sich natürlich.
Ja.
Der Wolfscanner, der Herr Fass und Sie, ja. Der Ferden, kennt man sich. Wie haben Sie es geschafft in Ihrem Wolf Science Center, dass die Wölfe Sie respektieren, dass Sie mit ihnen umgehen?
Ja, wir haben uns von Haus aus als Kooperationspartner generiert. Mhm. Also wir haben Wölfe immer gewaltfrei aufgezogen, nie dominiert, sondern von klein weg ab der dritten Woche spielerisch mit Sitzplatz und Belohnung, wie man es mit einem Hund auch macht, gearbeitet und nie mit Druck. Und das ist das Geheimnis. Wenn man einen Wolf versucht, zu etwas zu zwingen, dann gibt es Gegenwehr. Je älter die Wölfe geworden sind, sind die 8-, 10-jährigen Wölfe, umso ruhiger und umso verlässlicher waren sie als Kooperationspartner. Wir hatten nie Probleme.
Und Sie kommen auch nicht in die Situation, dass es irgendwelche Kämpfe gibt, Vorherrschaftskämpfe, wenn Sie im Rudel eben nicht dabei sind, sondern wenn Sie außen vor sind. Oder?
Da muss man aufpassen, weil im Gegensatz zu draußen ist ja ein Gehegezaun rundherum.
Ja.
Und da können schon Spannungen auftreten. Daher sind unsere Rudel im Verlauf der Zeit, unsere Gruppen, immer kleiner geworden. Und jetzt im Moment leben 2 bis 3 Wölfe in einem Gehege. Das ist okay für uns und für die Wölfe auch. Aber sozusagen zu sagen, es ist natürlich, dass sich die Wölfe zerreißen und darum greifen wir im Gehege nicht ein, das wäre vermessen. Nicht? Da hat der Wolfshalter wirklich, also der Tierhalter wirklich die Verantwortung, das zu verhindern. Man sieht aber Wölfen im Gegensatz zu Hunden etwa über lange Zeiträume, wie sich Spannungen aufbauen, wer zum letztrangigen Tier wird und wenn es für das, wenn es schon langsam eng wird, dann muss man was tun.
Jetzt habe ich noch mal eine Grafik vorliegen, die zeigt die Wolfszunahme, die Entwicklung der Wolfspopulation gerade in Norddeutschland. Da sieht man, dass halt also hauptsächlich in Niedersachsen, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern ganz viele Populationen sich befinden. Wie kommt das überhaupt? Das war ja vor 20 Jahren eigentlich undenkbar, dass der Wolf, die Zahl der Wölfe und Wolfsrudel so stark zugenommen hat.
Ja, Deutschland hat die am schnellsten wachsende nicht offiziell beschossene Wolfspopulation der Welt, was interessante Erkenntnisse bringt. Zum Beispiel erstens, Herdenschutz wirkt, wenn man es ordentlich macht. Und zweitens, Wölfe können nicht so gefährlich sein. Es ist in dem ganzen Raum kaum was passiert. Mhm. Warum nehmen sie schnell zu? Wölfe haben, wenn sie mit Rudel gebildet haben, eine Vermehrungsrate von 20-30% pro Jahr. Das bedeutet aber nicht, dass die lokalen Dichten immer höher werden, sondern ein Rudel verteidigt einen Bereich von 100 bis 300 Quadratkilometer, je nach Beutedichte, und stellt so sicher, dass die lokalen Wolfsdichten nicht weiter ansteigen. Die Jungen dagegen wandern ab und wandern zum Teil sehr weit ab. Vor 4 Jahren hatte Holland genau 1 oder 2 Rudel, jetzt hat Holland 9 Rudel. Das heißt, die Besiedlung von weit entfernten Gebieten geht sehr, sehr rasch und darum auch die schnelle Wiederbesiedlung Europas durch Wölfe.
Und jetzt muss man natürlich viele Sorgen einfach mal aufnehmen.
Natürlich.
Schafshalter, Landwirte mit ihren Herden, Schafe werden gerissen von Wölfen, Kälber werden gerissen von Wölfen. Wie kann man dem Thema, diesem Streit ja auch begegnen? Viele fordern ja einen Abschuss des Wolfes. Was würde ein Abschuss der Wölfe oder des Wolfes bringen?
Gut, das ist letztlich eine politische Entscheidung, wie viele Wölfe wir haben wollen und vertragen. Mhm. Und letztlich muss man sagen, Wölfe waren Menschen nie egal, und zwar in der Altsteinzeit nicht und in der Antike nicht und heute auch wieder nicht, wenn sie wieder zurückkommen. Manche Leute werden im Wirtschaften gestört, aber man muss sich an die Anwesenheit von Wölfen gewöhnen, weil es wird kaum so sein, dass in Italien, in Deutschland, in Frankreich die Wölfe wieder ausgerottet werden. Also die sind gekommen, um zu bleiben. Man muss ja auch dazu sagen, dass diese großen Beutegreifer wichtige Funktionen haben. Die machen ja nicht nur Schäden, sondern die halten Wildbestände gesund, sie erhöhen die Diversität, die Reichhaltigkeit der Kleinfauna in ihren Bereichen über gewisse Mechanismen, und sie schaffen sogar, naturnahe Waldwirtschaft zu begünstigen, wenn man sie denn lässt. Das heißt, sie haben sogar ökonomische Vorteile, das wurde gerade in Nordostdeutschland gezeigt.
Und wie kann man jetzt Herden, Schafe, Kälber, wie kann man die denn schützen? Wir haben das eben im Film schon gesehen, also über einen Zaun springen Wölfe offensichtlich nicht so gerne, aber graben ist das Thema.
Ja, es gibt, wie gesagt, es gibt in der Zwischenzeit wieder sehr viel Expertise, was Herdenschutz betrifft. Allerdings darf man nicht glauben, dass das hundertprozentig wirkt. Mhm. Das Zusammenleben mit Wolf ist ja auch deswegen schwierig, weil es sehr intelligente, sehr persistente Beutegreifer sind. Wir haben gefunden am Wolfsforschungszentrum zum Beispiel, dass Wölfe wesentlich hartnäckigere Ziele verfolgen und manchmal im Erkennen von Zusammenhängen viel besser sind als Hunde. Also im Zusammenleben, das Zusammenleben mit wildlebenden Wölfen macht es ein bisschen schwierig. Man muss Herdenschutz betreiben und man muss Herdenschutz ordentlich betreiben. Und hat auch dann keine Garantie, dass das immer hundertprozentig wird.
Jetzt sagen natürlich Schafshalter, Rinderhalter sagen natürlich auch, Menschenskinder, so ein Zaun, wie geht das, wenn ich mit einer Schafherde mobil bin? Da kann ich ja nicht jedes Mal einen Zaun drum pflanzen. Gut, ein Zaun kostet Geld. Ne?
Die Art von Herdenschutz muss sich natürlich nach den Gegebenheiten richten. Wenn das eine sozusagen geführte Weideführung ist, also mit Hirten, dann braucht man Hunde dazu. Das ist keinesfalls so, dass diese Herdenschutzhunde, zum Beispiel Mare Manus aus dem Apennin, dass die jetzt alle Leute angreifen würden, sondern die sind darauf gezüchtet, dass sie die Schafe beschützen, aber dass sie relativ freundlich mit Menschen sind, wenn man mit ihnen entsprechend arbeitet. Also das ist eine Möglichkeit für Wanderschäfer zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich bin kein großer Herdenschutzexperte, ich weise nur immer darauf hin, dass natürlich passt vielen Leuten die Rückkehr der Wölfe nicht, aber ich warne davor, dass man glaubt, dass man das Problem mit Schießen lösen kann, denn der nächste Wolf kommt ganz bestimmt. Und wenn man keinen Herdenschutz betreibt, liegen die nächsten Schafe.
Ist der Wolf eigentlich für den Menschen in irgendeiner Art und Weise gefährlich?
Im Moment nicht.
Ja, ach so.
Naja, wir haben ca. 25.000 Wölfe in Europa, mit einigen 100 Millionen Leuten ziemlich eng zusammenleben. Und es ist in den letzten 20 Jahren mit Menschen so gut wie nichts passiert. Im selben Zeitraum haben wir...
Also für den Wolf, ich frage mal ganz offensichtlich, ich laufe durch den Wald, ja, und da ist irgendwie, höre ich Wolfsgeheul, keine, oder keine, der haut
Panik
ab oder wie?
Keine Panik. Es gibt zwei Gründe, wo ja auch der gesetzliche Rahmen erlaubt, dass man Wölfe entnimmt, also abschießt. Das eine ist, wenn die wirklich trotz State-of-the-Art-Herdenschutz lernen, wie man das überwindet. Und das zweite ist, wenn sie wirklich die Distanz zu Menschen verlieren. Das waren in den letzten zwei Jahrzehnten in Deutschland, in Polen vielleicht eine Handvoll Fälle von Wölfen, die abgeschossen werden mussten, weil sie zu angefüttert wurden. Das passiert nur dann, wenn sie angefüttert werden. Das heißt, Wölfe sind dann relativ sicher, wenn man schaut, dass die Wege von Wolf und Mensch getrennt bleiben. Also bitte nicht füttern, damit man bessere Fotos kriegt. Ne?
Kommen wir zu einem Mann, der einen besonderen Draht zu Hunden hat. Gerade auch zu solchen, die etwas schwieriger sein können. Sarah Markus.
Noch immer kann Dennis Schaper es kaum glauben, wie viele Menschen er mit seinen Hundevideos berührt. Buchstäblich über Nacht wurde der Müllwerker zum TikTok-Star.
Dann war das irgendwann so niedlich und das hat mich auch selber halt so gefreut, dass ich gesagt habe, ich mache da jetzt ein Video von. Und dann hatte ich das Video gemacht. Dann habe ich mir überlegt, warum lade ich das nicht irgendwo hoch? Und dann habe ich es bei TikTok hochgeladen und dann ist es halt auch direkt explodiert.
Denn Dennis ist der Hundeflüsterer von Hildesheim. Auf seinen Touren im ganzen Landkreis wird er sehnlichst erwartet.
Bevor ich bei dem ankomme, bin ich an einem Grundstück und da höre ich den schon bellen. Das sind so anderthalb Straßen, bevor ich bei ihm bin. Und dann höre ich den schon bellen, dann steht er auf der Mauer und wartet und fetzt dann halt auf der Mauer um die Ecke.
Dennis nimmt uns mit ins Dörfchen Heisede, die Dienstagstour. Seit 6 Uhr ist er mit Kollege Björn bereits unterwegs. Noch 1200 Haushalte liegen vor ihnen. Nicht immer ein leichter Job.
Es ist dreckig, es riecht nicht gut, es riecht nicht angenehm, sagen wir mal. Ne? Viele schauen auch von oben auf einen herab. Aber so, eigentlich ist das schon ein guter Job. Ich bin viel draußen, habe viel mit Menschen zu tun. Man kann viel Gutes tun, man kann vielen Leuten helfen.
Björn hatte eigentlich eine Hundephobie, wurde mit 5 Jahren von einem Dackel gebissen. Doch die Touren mit Dennis haben ihm geholfen, seine Angst zu überwinden. Mehr noch, Björn ist Hundefan geworden.
Ja, das ist immer so eine Belohnung am Tag. Gerade Paul, wo wir dann später noch hinkommen, der ist richtig Müllwagen fixiert. Ne? Das merkt man richtig. Der zittert und freut sich. Und schon ein schönes Erlebnis.
Paul ist ein Golden Retriever, mit dem Dennis eine ganz besondere Beziehung hat. 700.000 Menschen haben sich diese Begegnungen bei TikTok bereits angesehen. Heute sind wir dabei.
Das ist einfach der schönste Teil am Tag, muss ich einfach so sagen.
Oh, das ist eine gute Stelle, ne?
Der wartet, der weiß ganz genau, wenn der Müllwagen über die Schienen kommt, das ist irgendwie so ein spezielles Geräusch. Manchmal schreien sie auch schon, Paul, und dann ist der Teufel hier los.
Na?
Auch Björn traut sich.
Ich hab ein Leckerli mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ich hab's am Anfang gesehen und einmal so.
Die zeigen uns, wie bedingungslose Liebe funktioniert. Die zeigen uns, die therapieren uns teilweise, die helfen uns im Leben.
Ja, bis nächste Woche Dienstag. Ja. So. Mal weiter, oder was?
Gut. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht zu Hause, aber bei Hunden geht mir immer das Herz auf, muss ich tatsächlich zugeben. Begegnung mit dem Hund. Wie sollte man einem fremden Hund zuerst begegnen?
Respektvoll.
Also, und das bedeutet?
Naja, sowohl Mensch als auch Hund Von beiden ist zu erwarten, dass sie nicht sofort aufeinander zustürzen. Also Menschen, besonders Kinder, die vollkommen respektlos auf Hunde zulaufen und jeden Hund sofort umarmen, leben ein bisschen gefährlich, weil nicht jeder Hund will das. Umgekehrt sozusagen der überfreundliche Hund, der jeden Menschen, der ihn nur anblickt, sofort raufspringen und am Schoß sitzen will, ist ebenfalls eine Zumutung. Also respektvolle Distanz in der Erstbegegnung ist natürlich toll.
Erstmal Hand hinhalten, ja. Und schnuppern lassen, ne? Also das mache ich meistens so, wenn fremde Hunde, erstmal schnuppern lassen.
Hunde sollten merken, dass man sich vorsichtig und respektvoll nähert. Und dann sieht man ja auch, ob der Hund das will oder sich zurückzieht. Ne? Mhm. Was wir immer total unterschätzen, wir denken, nicht, wir erziehen die Hunde ein bisschen und das wären tolle Familienmitglieder. Und wir beobachten sie ein bisschen. Umgekehrt ist das viel intensiver. Also Hunde haben uns ständig im Blick. Und wir wissen heute, dass Hunde vor allem mit jenen Leuten gern was zu tun haben und dass jene Leute Ansehen bei Hunden haben, die respektvoll mit anderen Menschen umgehen. Also hilfsbereite, nette Menschen sind bei Hunden wesentlich angesehener als irgendwelche Egomanen und rücksichtslose Leute.
Manchmal sagt
Hunde
man ja
beurteilen
auch,
ne? Unständig.
Ja, manchmal sagt man ja auch, Hunde spüren da so ein bisschen was und sind dann mal eher so ein bisschen...
Sie sehen es. Ja? Hunde sind ganz scharfe Beobachter, was menschliches Verhalten betrifft.
Herr Professor Kottraschall, Sie haben das Buch geschrieben, warum Hunde uns zu besseren Menschen machen und sagen, ohne Hund ist der Mensch nicht vollkommen. Das müssen Sie uns jetzt erklären.
Also erstens, ohne andere Tiere sind Menschen nicht ganz vollkommen. Wir sind in den letzten paar hunderttausend Jahren sozusagen mit Tieren so zusammengewachsen und nicht nur mit Tieren, die wir essen und jagen, sondern mit Tieren, mit denen wir leben. Das war in der Altsteinzeit schon so, dass sozusagen Kinder, die mit Tieren aufwachsen, besonders natürlich mit Hunden, entwickeln sich zu sozial kompetenteren Erwachsenen. Ältere Leute sind gegen das Auftreten von Altersdepression relativ gut gepuffert und generell puffert das Leben mit Hund ganz gut gegen das Auftreten von Krankheiten oder auch psychischen Problemen, macht uns resilienter. Warum macht es uns zu besseren Menschen? Nun, wir haben ein gewisses Potenzial. Wir können zu anderen Leuten wahnsinnig nett und kooperativ sein. Wir können andere Menschen töten, wie wir wissen. Sozusagen das Leben mit Hund vernetzt uns sozial besser, macht uns kommunikativ netter, besser, entspannt uns. Und darauf bezieht sich das. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, als der Verlag diesen Titel vorschlug. Aber dann beim Schreiben haben wir gedacht, es stimmt. Stimmt, allerdings muss die Qualität des Zusammenlebens passen. Nicht? Der Hund im Zwinger im Garten wird mich nicht zu einem besseren Menschen machen.
Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber natürlich, und auch Menschen können auch gut sein ohne Hund. Und auch Katzen können auch gut sein. Das müssen wir auch alles mal, müssen wir auch an der Stelle einfach mal sagen.
Das ist eine ganz individuelle Geschichte.
Ich kann Ihnen absolut nachvollziehen, dass er mit dem Hund. Diese Kommunikation, man kümmert sich da, das ist ja auch so eine unverfälschte Beziehung, die man dann hat zu einem Hund. Also da ist kein Neid vorhanden, da ist gar nichts Schlechtes groß vorhanden.
So manches läuft auch zwischen Mensch und Hund manchmal schief, aber im Wesentlichen sind Hunde Gefährten, denen es nicht darauf ankommt, was man jetzt anhat, ob man frisch geduscht ist oder ob man gut im Kopf rechnen ist, sondern sie sind da relativ unbeleckt von diesen Komplikationen des menschlichen Zusammenlebens, wobei man sagen muss, dass Hunde jetzt kein Ersatz sind für menschliche Partner. Sie sind ein Extra, sie sind ein Add-on sozusagen, die extra Qualität ins Leben bringen und auch die Partnerschaft zwischen Menschen wirklich verbessern können, das Potenzial dazu haben.
Sehr interessant, wie Sie das gesagt haben, weil es passt hervorragend zu dem folgenden Film. Da werden wir Ihnen nämlich zeigen, warum Hunde auch in der Psychotherapie eingesetzt werden. Sophia Münder.
Schnuppern, um Türen zu öffnen, das ist die Aufgabe von Therapiehunden wie Muck. Die Seminarteilnehmerinnen sollen erst mal selbst erfahren, wie das ist.
Es geht auch darum zu schauen, wenn der Hund sich hier verhält, welche Gefühle kommen bei mir hoch, vielleicht welche Themen, welche Impulse spüre ich auch, möchte ich streicheln, möchte ich spielen, gebe ich den Impulsen nach oder verdrücke ich mir die.
Melanie Siepart und Inga Struve bilden die Teilnehmerinnen hier mit ihren eigenen Tieren zu professionellen Mensch-Hund-Teams aus. Dass seit Jahrtausenden die Beziehung zwischen Menschen und Hunden eine besondere ist, kommt ihnen zu Pass.
Hunde erreichen uns da, wo Menschen oft nicht mehr hinkommen und klingt ein bisschen kitschig, aber machen mit ihrer Pfote manchmal noch Türen auf, die für uns sonst verschlossen geblieben wären. Ist ja schon in der Steinzeit so, wenn wir am Lagerfeuer saßen, dass ein entspannter Hund uns auch Entspannung vermittelt hat, weil dann keine Gefahr drohte. Und ungefähr das nutzen wir, weil uns das einfach noch erreicht, da wo Worte auch nicht mehr hinkommen.
Melanie und Inga haben zusammen studiert. Beide sind Pädagoginnen. Melanie ist Kindertherapeutin, Inga Sozialpädagogin. Die Wirkung ihres Hundes auf ihre Klienten hat Inga zufällig entdeckt.
Bei einer Abholsituation, also ich war fertig mit meinem Dienst, hatte ich meinen Hund dabei und habe durch Zufall gemerkt, was der damals schon für einen Effekt auf die Jugendlichen hatten. Dass ich auf einmal ganz anders mit denen in Kontakt treten konnte und wir unverfänglich einfach über schöne Dinge sprechen konnten und mal schwierige Themen einfach beiseite lassen konnten.
An 8 Wochenenden lernen die Teilnehmerinnen, ihre eigenen Tiere professionell in einer Therapiesituation einzusetzen. Ein Grundgehorsam ist Voraussetzung. Vom Einsatz in der Schule oder bei Vernehmungen von Kindern im Gericht, das Einsatzspektrum ist vielfältig. Nora Scholz ist Psychotherapeutin, arbeitet am Klinikum Itzehoe mit ihrer Hündin Riley.
Wenn wir reinkommen in die Klinik und sie tapst da so rein und dann hat sie immer so ein Lächeln irgendwie auf dem Gesicht und da sind ja auch teilweise schwer kranke Patienten, dann gucken die auch nur, die wollen auch gar nicht unbedingt immer im Kontakt, aber dann lächeln die doch schon und dann kommen ganz viele, oh, das ist aber ein hübscher Hund, oh, wie heißt die denn? Und das war so eine der ersten Erfahrungen, die ich machen konnte, dass ich wirklich mit viel mehr Menschen, mit denen ich sonst gar nicht sprechen würde, auch Patienten, mit denen ich sonst nicht zu tun hatte, in Kontakt komme.
Lotti begleitet Ilka Rohwedder zu Hausbesuchen. Sie ist Hebamme. Und jetzt? Wenn Kinder gerade ein Geschwisterchen bekommen haben, hat die Labradorhündin eine beruhigende Wirkung auf sie.
Dann geht es ein bisschen um Selbstwertgefühl und Motivation. Und zur Ruhe kommen. Also die Möglichkeit, dass Lotti dann mal aufs Sofa darf und mit dem Kind nebenan, mit dem Papa ein Buch vorlesend, ist schön.
Na, Momo guckt auch schon mal. Bei dieser Übung geht es um die Gestaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Was möchte ich und wo setze ich Grenzen?
Genau, bleib dabei. Es geht einfach darum zu schauen, wie viel Nähe und wie viel Distanz wünsche ich mir eigentlich. Und das konnte man halt mit Momo gut darstellen.
Wichtig ist, die Hunde sollen einfach Hund sein dürfen. Ihr Wohl hat bei allem oberste Priorität. Nur dann können sie gute Therapeuten sein.
Toll, diese Beziehung Hund-Mensch und auch toll, wie die Hunde da gespielt haben. Und das bringt mich auf den Gedanken, Freiraum für Hunde, Auslaufflächen für Hunde. Ganz, ganz viele Städter haben inzwischen Hunde in möglicherweise kleineren Wohnungen, größeren Wohnungen. Es gibt Auslauf, Gott sei Dank. Vor 20 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Hundeschiete gibt es kaum noch, weil alle mit dem Beutel aufheben. Das muss man sagen, das ist sehr diszipliniert, das ist schon mal super. Aber ist die Stadt zu eng für den Hund?
Nicht notwendigerweise. Also, ich höre oft, der Hund gehört am Land in den großen Garten und erlebt dort oft, dass viel zu wenig gemacht wird mit dem Hund. Also das Glück eines Hundes liegt darin, dass man mit ihm etwas unternimmt. Also ein Hund, der muss ja nicht so groß wie eine Dogge sein, in einer Wohnung ist überhaupt kein Problem, solange man mit ihm 2-3 Mal am Tag rausgeht und was Gemeinsames unternimmt. Und das ist auch wichtig für die Städter. Wir dürfen nicht... Es ist ein interessantes Phänomen, dass je mehr Leute weltweit in Städten leben, umso mehr Hunde werden gehalten. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal für die Hunde sein, aber es zeigt das Bedürfnis von Menschen nach diesem Puffer aus der Tierwelt sozusagen.
Also Stadtplanung, Städteplanung muss im Grunde sich darauf einstellen, weil immer mehr Menschen natürlich dieses Bedürfnis haben.
Ne? Von der Städteplanung muss man verlangen, dass sie mensch-hundgerechte Städte bauen, planen. Und das sind ja schließlich auch kindergerechte Städte. Also nachdem wir 40.000 Jahre bereits mit Hund leben und nachdem erheblicher Teil der Bevölkerung weltweit mit Hund lebt, ist Hundehaltung so eine Art Menschenrecht. Und dem muss sich der Bau von Wohnquartieren auch fügen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie unser Gast waren. Morgen kommt die Pianistin, momentan sowieso, Katja Bunyadishvili, weltweit international gefeiert, das Star, morgen bei uns. Jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Tschüss, bis morgen.